Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Corporate Entrepreneurs Podcast. Ich sitze heute mit dem lieben Peter zusammen. Moin Peter.
Moin Yannick.
Und wir sind jetzt gerade dabei, im zweiten Anlauf den Quick-Win aufzunehmen. Wir hatten gerade ein bisschen Tonprobleme, aber wir haben zum Glück noch nicht so viel verpasst, deshalb sind wir immer noch voll motiviert. Und lieber Peter, wir haben heute uns ein bisschen komplexeres Thema ausgesucht und möchten mit euch über M&A-Prozesse zwischen Corporate und Startups sprechen. Und es war dein Vorschlag, also würde mich mal interessieren, warum ist das Thema überhaupt relevant?
Ich finde zunächst einmal witzig, dass wir eine Quick-Win-Folge aufnehmen und dann einen komplett komplexeren Prozess analysieren wollen. Nee, aber wir werden uns natürlich nicht auf die ganze Reise konzentrieren können bei so einem M&A-Prozess in dieser Quick-Win, aber dennoch, glaube ich, mal so ein paar wichtige Punkte rausgreifen. Und was mir auch noch aufgefallen ist, Yannick, bevor wir ins Thema einstarten, du bist schon direkt im Norden angekommen der Republik, weil deine Begrüßung direkt mit Moin war. Dementsprechend ein Servus aus dem Süden. Und ja, lass uns mal einsteigen. Also, der große Mehrwert, der vielleicht gerade auch in dieser Situation liegt, den wir jetzt auch gerade wirtschaftlich haben, ist ja vielleicht auch, dass für gerade für etablierte Unternehmen ja auch das ein oder andere Schnäppchen dabei sein kann, was Startup, Erwerb eines Startups sein kann. Das klingt jetzt ein bisschen negativ, vielleicht für die Startups, aber für die Startups kann das auch eine super Möglichkeit sein, ihren Geschäftsbetrieb fortzuführen, weil der Kontext ja gerade so aussieht, dass es immer schwieriger ist oder immer noch schwierig ist, seit ja, gut 1,5 Jahren überhaupt an Finanzierungsrunden zu kommen, auch wenn man ein gutes Geschäftsmodell hat. Klar, so man sagt ja immer, Top-Geschäftsmodelle kriegen immer eine Finanzierung, weiß ich jetzt nicht. Also manche Dinge, die gerade sehr frühphasig sind oder sehr innovativ, wo man vielleicht auch in die Zukunft investiert, für die ist es vielleicht nicht so einfach, eine Runde zu raisen, wie jemand, der jetzt schon konkrete Umsätze hat, die man vielleicht dann einfach durch eine neue Finanzierungsrunde anheben kann. Nichtsdestotrotz kann es halt super spannend sein, genau dort anzusetzen. Und da kommen wir dann auch gleich noch drauf zu sprechen, warum, was für ein Ziel das auch so haben kann, so einen M&A-Prozess anzustoßen. Aber deswegen dachten wir uns, nehmen wir mal dieses Thema einfach auch mit, um einfach aufzeigen zu können, warum das vielleicht jetzt auch gerade eine spannende Option in die eine oder andere Richtung ist, weil auch für Startups könnte es ja super interessant sein, ihr Geschäftsmodell unter einem größeren Dach weiterzuführen.
Absolut, und ich kann das auch vollends bestätigen, und das ist ja auch nicht nur bei Startups so. Ich kenne es eher aus der Perspektive des Mittelstandes, weil wir ja viele mittelständische Unternehmen auch in Transaktionsprozessen begleiten. Und auch da ist es so, dass teilweise jahrelang aufgebaute und gewachsene Unternehmen einfach einen relativ geringen Wert haben, weil weniger Kapital verfügbar ist auf dem Markt und die Leute risikoaverse agieren. Und da sehe ich eben auch die riesige Chance für die Unternehmen, die jetzt noch ein bisschen was in der Kasse haben und eine relativ hohe Eigenkapitalquote haben, vielleicht auch in Richtung Buy-and-Build-Strategie zu verfolgen. Aber wir bleiben bei dem Case, den du soeben genannt hattest. Und du hast jetzt schon so ein bisschen argumentiert und gesagt, also wir haben das zeitlich eingeordnet, dann wird das eine gute Zeit. Aber was gibt es noch für Argumente, sowas überhaupt zu tun? Vielleicht auch gerade aus der Perspektive des Corporates.
Ja, also es gibt sicherlich so ein paar Punkte, die man einfach auf dem Schirm haben sollte. Zum Beispiel strategische Motive im Sinne von, ich möchte vielleicht Zugang zu innovativen Technologien oder Geschäftsmodellen, weil ja, bevor jetzt irgendwie mein Geschäftsmodell attackiert wird von neuerlichen Modellen, die ich vielleicht gar nicht auf dem Schirm hatte, kann ich auch versuchen, die zu integrieren und entsprechend dann schon mal gut aufgestellt zu sein, zusätzlich zu meinem Bestandsgeschäftsmodell. Aber sicherlich auch ganz klassisch, einfach um ja das Produkt- oder Service-Portfolio erweitern zu können durch interessante Produkte oder zuletzt auch irgendwie zu sagen, hey, ich möchte vielleicht in ganz neue Märkte einsteigen oder neue Kundensegmente für mich öffnen. Also da gibt es verschiedene strategische Möglichkeiten zu sagen, hey, das könnte durchaus Sinn machen, so ein Startup zuzukaufen. Aber sicherlich auch der nächste wichtige Punkt, abseits dieser rein strategischen Ebene, ist sicherlich auch Talentakquise. Und da denke ich, hast du, Yannick, ja auch einige Erfahrungen mit, warum vielleicht genau dort Talente schlummern könnten.
Absolut, also ich glaube, das ist ein Aspekt, der gar nicht so häufig thematisiert wird in dem ganzen Thema. Und was man halt bedenken muss als Corporate, du hast es ja eben schon schön gesagt, man kauft sich innovative Lösungen ein, man kauft sich aber auch innovative Menschen ein, die eine Idee haben, die eine Vision haben, die dann vielleicht auch als Corporate-Entrepreneure agieren können oder Intrapreneure und eben Erfahrungen dabei haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man halt in eine größere, gewachsene Organisation sich ein dynamischeres Verhalten mit einkaufen kann. Und aber auch das Thema Know-how-Träger, gerade im technologischen Bereich, geht, glaube ich, die Entwicklung schon dahin, dass Startups sehr attraktiv sind für junge, gut ausgebildete Menschen von der Universität und vielleicht auch erstmal der erste Anlaufpunkt sind. Und da sehe ich auch eine ganz große Chance, sich eben eine Subkultur im großen Unternehmen aufzubauen, die interessanter ist auch für neue Fachkräfte und die natürlich im besten Fall auch das bestehende Team im Startup motiviert, vor Ort zu bleiben und auch weiterhin im Kontext mit der großen Organisation zu wirken. Ich glaube, das ist aber auch eine ganz gute Überleitung, weil jetzt kommen wir schon zu den Herausforderungen und ich muss mich daran erinnern, dass wir im Podcast mit Miele genau das Gespräch hatten und da wurde so ganz plakativ gesagt, ja, Startups verstehen überhaupt nicht, dass sie, wenn wir irgendetwas schreiben oder wenn sie etwas von uns möchten oder ein Angebot schreiben, dann mal 2, 3, 4 oder 4 oder 4 Wochen warten müssen. Und das ist ja auch so eine Herausforderung, die, glaube ich, ganz gut umschreibt, was es dann auch letzten Endes in dem Integrationsprozess zu beachten gilt, Peter, oder?
Ja, absolut. Also wir haben ja auch schon neben dem Interview eine ganze Episode zur Zusammenarbeit zwischen Startups und Corporates aufgenommen. Also da haben wir ja so Themen aufgenommen wie ja, kulturelle Unterschiede, unterschiedliche Prozesse, sicherlich auch unterschiedliche technologische Basis, Herangehensweisen. Ja, und ja, gerade wenn man dann halt so eng zusammenarbeitet, dass es eine Akquisition ist, dann hat man ja auch das Thema Marke. Wie agiert man als eine Marke oder als unterschiedliche Marken weiterhin? Also das sind so alles Themen, da würden wir aber jetzt heute nicht so tief eingehen wollen, damit es eine Quick-Win-Folge bleibt. Deswegen die Empfehlung, einmal das Interview mit Miele und einmal die Quick-Win-Episode zur Zusammenarbeit zwischen Corporates und Startups ans Herz gelegt. Und dann lass uns, Jannik, wie du gesagt hast, auch direkt weiterspringen und uns mal das Thema Strategien für eine erfolgreiche Integration anschauen. Ja, und vielleicht hier auch der Kontext, wir haben es ja gerade so ein bisschen beschrieben, was die Ziele sind. Wir wollen ja Innovation erhalten oder uns zusätzliche Innovationen vielleicht auch einkaufen, neben den reinen Produkten und Services. Wir haben sicherlich dieses Thema Talente, was auch integriert werden muss und wo die sich auch wohlfühlen müssen. Deswegen ist ja so der erste Punkt, Autonomie bewahren vielleicht. Wo macht es vielleicht Sinn, Prozesse autonom laufen zu lassen und wo sollte das Ganze vielleicht zum gewissen Grad dann auch vereinheitlicht werden? Hast du denn dazu eine starke Meinung?
Ja, sehr stark sogar. Also ich finde, im Gegensatz zu klassischen Transaktionsprozessen oder wenn es darum geht, eben vorhin an die Synergien auch zu planen, sollte man sich hier bewusst sein, dass man vielleicht nicht so ganz rational agieren kann. Wie wenn es um zwei Unternehmen auf Augenhöhe geht oder um auch klassisch historische gewachsene Unternehmen, weil da stehen ja wirklich häufig die ganz harten Synergien im Vordergrund, auch meistens kostengetrieben. Können wir die Buchhaltung zusammenlegen? Können wir unsere IT-Infrastruktur zusammenlegen? Oder können wir vielleicht ähnliche Produkte an andere Kunden anbieten oder Cross-Selling betreiben? Und da finde ich, werden häufig die kulturellen Aspekte auch beachtet, aber stehen nicht unbedingt im Vordergrund. Und ich glaube, gerade bei Transaktionen mit Startups ist es vielleicht vorteilhaft, die ein oder andere Synergie im Kostenbereich nicht auszureizen, um eben diese Kultur beizubehalten. Also auch da finde ich das Thema IT ein ganz, ganz tolles Beispiel. Es ist durchaus sinnvoll, nicht IT-Governance von dem Konzern und auch nicht die Systeme und die ERP, beispielsweise komplexen ERP-Systeme, auf das Startup zu übertragen, weil man im Zweifel damit diesen Drive verliert. Auch wenn man als Corporate dafür akzeptieren muss, dass es vielleicht nicht so transparent nachvollziehbar und von Anfang an compliant ist, wie es in der Hauptorganisation ist. Ich glaube, da ist es wichtig, einen guten Trade-off zu finden und das halt gerade in der Planung des Ganzen. Das ist ja generell bei Transaktionsprozessen eigentlich mit das Wichtigste, ist, im Vorher gut zu planen und dann auch in der Integration das auch gut umzusetzen, halt zu beachten. Hast du noch Ergänzungen oder andere Punkte?
Ja, ich glaube auch so ein bisschen dieser Punkt, das Momentum zu verlieren vielleicht. Wir wollen ja zum einen natürlich die Talente, die in den Startups arbeiten, ja auch weiterhin an das Unternehmen oder auch an das neue Unternehmen binden. Das heißt, wenn die das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt 90% ihrer Zeit mit Governance-Themen rumschlagen und kommen gar nicht zu ihrer eigentlichen Arbeit, dann ist es vielleicht schwierig. Das ist natürlich nicht fortlaufend so, aber so ein Integrationsprozess nimmt halt einfach viel in Anspruch und deswegen genau zu prüfen, was lenkt mich jetzt ab und wo kann ich nach und nach vielleicht so eine Integration vornehmen, ohne gleich alles auf einmal machen zu müssen und dann in einem halben Jahr sind sozusagen alle Leute weg, weil sie da keinen Spaß mehr dran haben und zum anderen auch irgendwie dann komplett dieses Geschäftsmodell, was wie ich mir eigentlich zukaufen wollte, ja auf Pause gedrückt wurde und nicht mehr weiterentwickelt wird. Also das natürlich jetzt in einer sehr krassen Form, aber das ist vielleicht so ein Punkt, den man sich auch überlegen muss, wo kann man schnell Integrationen herstellen, wo macht es auch Sinn, weil es wirklich einen Mehrwert hat, auf vielleicht auf der eigenen ja, Struktur auf der eigenen Basis aufzusetzen und wo sollte ich sie, wie du sagst, auch ein bisschen laufen lassen, das Startup nach wie vor, um da die Geschwindigkeit auch zu garantieren.
Da fällt mir noch ein, dass es ja häufig ja wirklich auf ganz persönlicher Ebene darum geht, die Kernmenschen im Startup zu behalten oder beziehungsweise in der Organisation zu halten, gerade wenn es dann um die Gründer geht oder die erste Management-Ebene, das Team, was am längsten dabei ist und dann im Startup natürlich auch ein viel größeren Einfluss hat, als es im Konzern der Fall ist, sondern im Corporate. Da muss man natürlich auch bedenken, dass es da ganz andere Anreizsysteme gibt. Vielleicht gibt es im Start-Start Virtual Stock Options, die dann in den Verträgen drinstehen, ausgesprochen wurden. Vielleicht ist da aber auch, sind da generell die variablen Vergütungen flexibler und höher, als es jetzt in klassischen Konzernverträgen ist. Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, individuelle Anreizsysteme zu finden, um den Startup-Spirit nicht komplett zu verlieren gegenüber den Mitarbeitern. Ich glaube, das sind ganz andere Menschen, die vielleicht sonst nicht unbedingt in Konzern gegangen wären und vielleicht auch gerade das Risiko, die Eigenverantwortung oder die Chance auf zumindest eine direkt sichtbare Teilhabe am Unternehmenserfolg reizt. Und da würde ich auch absolut dazu raten, sich dezidiert mit den Menschen auseinanderzusetzen, die auch monetären Anreizsysteme zu betrachten, und so weit wie möglich auch da Flexibilität einzuräumen und das auch zu übernehmen.
Mhm. Ja, Punkt Flexibilität, sehr guter Punkt, weil, wie gesagt, ich kaufe mir ja so ein Thema auch ein, um vielleicht auch an einer oder anderen Stelle noch mehr Innovationskraft zu entwickeln. Und durch die Flexibilität könnte ich mir ja auch sowas wie noch agilere Methoden reinholen ins Unternehmen. Das heißt, allein dadurch, dass an der einen oder anderen Stelle diese neue zugekaufte Organisation mit der alten irgendwie zusammenarbeiten muss, in Anführungsstrichen, aber gar nicht negativ gemeint, treffen ja auch diese zwei Arbeitsweisen vielleicht aufeinander. Und in der Regel ist es so, dass im Startup die Methoden schon gewöhnlich agiler sind als in etablierten Unternehmen. Und da kann man dann halt auch insofern die Arbeitsweisen auch ein Stück weit ändern in der Zusammenarbeit an den kleinen, vielleicht auch einfach nur auf Teamebene im ersten Schritt, ohne jetzt das Große und Ganze angehen zu müssen, aber dieses Verständnis dann, wie arbeite ich und wie geht es vielleicht auch anders als zuvor, das ist, glaube ich, super interessanter Punkt auch nochmal.
Ja, genauso wie man, denke ich, einfach offen dafür sein muss, voneinander zu lernen und auch dafür eine Plattform einrichten sollte, wo einfach auch der ständige Austausch mit den Mitarbeitenden aus der Kaufen-Organisation besteht und man auch wirklich aktiv die Chance nutzt, von den verschiedenen, ich mag das Wort Mindsets nicht, von den verschiedenen Ansätzen oder von den verschiedenen Methodiken, die gelebt werden, zu lernen.
Genau, aber auch so in der anderen Richtung. Die Flexibilität ist ja das eine Thema, aber standardisierte Prozesse, wir verteufeln die ja gar nicht. Also in vielen Fällen macht es ja auch Sinn, standardisierte Prozesse zu haben, weil sie zum Beispiel zur Kostenreduktion führen, weil sie einfach zu einer Rechtssicherheit führen oder Ähnlichem. Das heißt, auch da können natürlich das zugekaufte Startup profitieren, wenn es nicht alle Prozesse mehr selbst abbilden muss, sondern vielleicht da auch einen guten, starken Partner mit viel Erfahrung im Hintergrund hat. Also so ein bisschen in beide Richtungen dann auch zu denken. Genau. Ich würde gerne...
Willst du noch was sagen? Sonst würde ich sagen, nochmal zusammenfassen.
Ich würde transparente Kommunikation gerne noch einbringen. Okay. Und Anreizsysteme, wenn es geht.
Ja.
Genau. Und dann sicherlich so ein Punkt, der diesen ganzen Prozess begleiten sollte, ist ja auch die transparente Kommunikation. Also die Kommunikation vor allem auch jetzt Richtung von dem Management, Richtung Mitarbeiter, ist, glaube ich, enorm entscheidend in so einem Prozess, weil sonst einfach super viele Unsicherheiten und Spielraum für Interpretationen aufkommt. Das heißt, das Startup sollte klar kommunizieren, was das Ziel ist, dieses Mergers, dieser Übernahme durch das Corporate und wie auch die weitere Timeline geplant ist, aber auch sicherlich das Corporate sollte klar machen, warum, also dass es nicht einfach nur ein Vanity-Ziel ist, jetzt ein Startup einzukaufen, sondern auch ganz konkret kommunizieren, was man sich dadurch erhofft und damit eben die Mitarbeiter wissen auf beiden Seiten, warum sollten sie jetzt eng zusammenarbeiten und was sind ihre gemeinsamen Ziele, weil nur so wird das halt langfristig dann auch funktionieren, dass man sich als eine Einheit irgendwie dann auch aufstellt.
Mhm. Stimme ich absolut zu. Also grundsätzlich finde ich, ist das Thema Kommunikation auch eins der wichtigsten in Transaktionsprozessen. Das sollte man nicht vernachlässigen und sich da vor allem auch ja eine Taktik überlegen, wann und wie man an wem was kommuniziert, damit es eben erfolgreich ist und bleibt und man niemanden verliert. Und ich glaube, da ist auch einfach recht wichtig, transparent zu sein, oder?
Absolut, und ich glaube auch, man kann halt auch noch gezielt Anreize setzen, damit dieser Prozess halt noch besser in Gang kommt. Das könnten jetzt zum Beispiel es könnten sowas sein wie Aktienoptionen oder Bonusprogramme oder auch einfach gemeinsame Ziele, die definiert sind, die dann monetär oder in irgendeiner anderen Form vergütet werden, sodass man da auch ganz klar zeigt, es ist uns ein wichtiges Ziel in der Organisation, das wir zusammenfinden. Das ist vielleicht nicht einfach, aber wenn wir das irgendwie hinkriegen, dann gewinnen beide Parteien davon oder profitieren beide Parteien davon. Und das halt einfach auch nochmal mit Anreizsystem zu versehen, glaube ich, macht absolut Sinn.
Ja. Jetzt haben wir ganz, ganz, ganz viel erzählt. Wollen wir das nochmal kurz zusammenfassen? Was sind so jetzt aus dem Gespräch, Peter, die wichtigsten Quick-Wins, die du mitgeben würdest?
Ja, also ich glaube so, der erste Punkt ist ja auch, es spiegelt sich auch immer wieder in Quick-Wins von uns vor. Also was ist das konkrete Ziel? Was wollen wir damit erreichen? Also wir machen natürlich keine Akquise nur, damit wir eine Akquise machen, sondern wir wollen mindestens ein bestimmtes Ziel erreichen. Vielleicht sind es auch mal zwei oder drei. Aber das sollte klar sein, damit wir nachher eine Erfolgsmessung ziehen können auf strategischer Ebene. Dann sicherlich sich bewusst machen, was die Herausforderungen sind. Da sind wir heute, wie gesagt, nicht so sehr drauf eingegangen, aber das kann man sicherlich noch in den anderen Episoden nachhören. Und dann auch wirklich zu schauen im nächsten Schritt, was sind jetzt meine erfolgreichen Strategien für diese Integration. Also da hatten wir Autonomie, wir hatten das Thema Flexibilität und standardisierte Prozesse und auch Kommunikation und Anreizsysteme heute.
Mhm, cool. Ich würde sagen, dann haben wir wieder einiges zusammengesammelt. Mir hat es extrem viel Spaß gemacht mit dir wieder und ich freue mich auch ganz extrem auf die weiteren Folgen in der Staffel, die noch folgen. Und damit wünsche ich euch allen einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören und bis bald.
Bis zur nächsten Episode.